Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge 258. Ich begrüße Sie.
Das mache ich auch. Ich begrüße alle, die uns zuhören, sofern weg sind hier von uns oder ob sie nah bei sind, mit ihren Ohrhörern, in Stereo möglicherweise und mit den Boxen.
Ja, Sie haben gehört, der Kollege Back ist nun mal logisch wirklich sehr gut drauf. Der hat alle begrüßt, die uns zuhören, denn wenn sie uns nicht zuhören würden, dann würden sie ja nicht hören, dass wir sie begrüßen. Also brauchen wir das ja auch nicht.
Psst.
Na. Also, was haben wir denn heute eigentlich für Themen? Wir haben das mit der D-Mail, dieser DE-Mail.
Die verstehe ich noch immer noch nicht.
Nein, ich sehe das als Geschäftsmodell an, weil mittlerweile geht der Briefverkehr drastisch zurück. So, und nun ist der politische Wille da, dass man diesem ehemaligen Staatskonzern da mächtig unter die Arme greift. Und jetzt sagen die, wenn du also jemandem eine E-Mail schicken willst, eine Nachricht per E-Mail oder so, dann helfen wir dir und das kostet nicht mehr als ein normaler Brief. Ich kann mich vor Lachen nicht halten.
Wäre ja noch schöner, ne?
Ja, natürlich, ja, so ist es ja. Ja. Und dann muss man sich aber verpflichten, dass man die auch liest und dann gilt die als zugestellt, wenn sie bei mir im Eingangskorb auf meinem Rechner gelandet ist und lauter so ein Kram. Also für mich ist das ein totgeborenes Kind und wer da mitmacht, der müsste eigentlich eine Hauer kriegen. Aber das ist ein Thema, das sollten wir mal mit dem Peter Welchering besprechen. Der hat sicherlich auch eine Meinung dazu, wie zu vielen anderen Dingen.
Vielleicht die meldet er ja.
Vielleicht die meldet er, das könnte ja durchaus sein. Hallo Peter.
Ja hallo, ja, nee, ich hallo. E-Maile noch nicht. Aber ich habe wahrgenommen, dass es im Bundestag eine massive Opposition gegen den Gesetzesentwurf der Bundesregierung gab. Aha. Und das war tatsächlich fraktionenübergreifend. Das fand ich schon mal ein sehr ermutigendes Zeichen. Und tatsächlich haben nun die Abgeordneten einige Nachbesserungen beim DE-Mail-Gesetz durchgesetzt. Das muss allerdings erst noch, wie man so schön sagt, ratifiziert werden. Ne? Also es muss erst noch in Gesetzesform gegossen werden. Aber die Änderungsanträge zum DE-Mail-Gesetzesentwurf der Bundesregierung, die liegen jetzt schon vor, sind im Innenausschuss beraten, gehen in die Lesung. Und wie es aussieht, wird das DE-Mail-Gesetz, so wie die Bundesregierung es vorgesehen hat, nicht durchkommen, sondern es wird drei relativ weitreichende Änderungen geben. Und die versprechen zumindest auch in einigen Bereichen einen gewissen Sicherheitsgewinn.
Sicherheitsgewinn oder auch Transportentgeltgewinn?
Ja, beides. Also beispielsweise ist vorgesehen, dass zwingend angeboten wird die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das war bisher immer ein ganz, ganz massiver Kritikpunkt, weil bisher bei dieser reinen Transportverschlüsselung ist es ja so, wenn ich per die E-Mail einen Brief, einen elektronischen Brief schicke, dann wird der zwar verschlüsselt von mir abgeschickt, wird aber auf dem Server meines die E-Mail-Providers entschlüsselt, erneut verschlüsselt an den Provider meines Empfängers geschickt, der entschlüsselt den nochmal, verschlüsselt den wieder und schickt den dann eben endgültig an den Empfänger. Und da sagen nun die Abgeordneten, hier muss vorgesehen werden eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das heißt, ich verschlüssele als Absender einmal und diese Verschlüsselung wird nicht wieder aufgehoben, sondern erst beim Empfänger entschlüsselt. Aber sie sehen auch vor, diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die ja mehr Aufwand mit sich bringt, vor allen Dingen allerdings muss man sagen, bei mir als Nutzer des Systems, diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die darf anders tarifiert werden als die einfache Transportverschlüsselung. Im Augenblick stehen da noch keine Tarife fest, aber ich bin mir einigermaßen sicher, wenn die Provider dann diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung anbieten, dann werden die sich diese Verschlüsselung auch extra bezahlen lassen.
Also zu dem normalen Porto, was so sowieso dafür verlangt wird.
Das denke ich mal, weil die werden dann sagen, na ja, das ist ja sowas Ähnliches wie ein Einschreiben und dann auch noch mit besonders undurchsichtigem Umschlag. Nur all diese Anlehnungen an den analogen Briefverkehr, die gibt's da ja immer, die werden ja immer in die Diskussion eingeworfen und also ich kann mir nicht denken, dass Ende-zu-Ende-Verschlüsselung einfach als Normaldienst angeboten wird, wenn die Provider eine Möglichkeit sehen, da zusätzlich Geld mitzumachen.
Warum brauchen wir denn überhaupt ein Gesetz für eine DE-Mail?
Naja, das kann schon sinnvoll sein, indem man beispielsweise für die E-Mail gewisse Standards einfach definiert. Das Problem war ja, im ersten Gesetzentwurf waren diese Standards so niedrig gehängt, dass eigentlich die E-Mail keinen wesentlichen Vorteil gegenüber der normalen Mail hatte. Aber tatsächlich einen Dienst einzuführen, bei dem ich beispielsweise das, was ich bisher per Briefpost mit einem Einschreiben gemacht habe und mit Zustellungsurkunden und all diesen Sachen, dass ich das jetzt auch ohne Medienbruch eben digital machen kann, das hat schon Vorteile, weil ich da eine Menge Verwaltungsaufwand einfach einsparen kann. Nur es muss eben richtig zu Ende gedacht werden und etwa ein Punkt, an dem die Abgeordneten jetzt auch Änderungsbedarf angemeldet haben, ist eben die sogenannte Zustellfiktion, denn da kann die Behörde ja einfach sagen, 3 Tage, nachdem ich es abgeschickt habe, lieber der E-Mail-Nutzer, ist es bei dir zugestellt? Und da gibt es auch Änderungsbedarf, da wird das E-Mail-Gesetz auch verändert werden oder der Gesetzesentwurf, denn da haben die Abgeordneten gefordert, das darf erst dann als zugestellt gelten, wenn es auch wirklich in meinem Abholfach angekommen ist. Und im Augenblick sieht der Änderungsantrag vor, wenn ich mich dann das nächste Mal eingeloggt habe, dann erst darf die Abholbestätigung an den Absender geschickt werden. Und da gibt es dann auch noch einen kleinen Streit. Es geht die Frage darum, naja, wie genau darf denn diese Abholbestätigung dann versandt werden an den Absender? Darf sie versandt werden, wenn ich mich einfach nur einlogge in mein Postfach? Oder darf sie erst versandt werden, nachdem mir als die E-Mail-Nutzer dann die Liste der eingegangenen Mails angezeigt wurde, ich also auch ganz klar wissen kann, beispielsweise da ist eine Mail von der Bußgeldstelle bekommen und das letzte Mal zu schnell fahren, wird auf diese Weise jetzt geregelt.
Die E-Mail-Adressen, die wir bisher haben, das sind ja mehr oder weniger irgendwelche Freigewählten. Das kann man sich nennen wolfgangrudolf.de oder so etwas. Nur, das soll in Zukunft ja anders werden. Das ist ja fest geregelt. Das heißt ja dann vorname.nachname@die-mail-provider.de oder so etwas. Und wenn jetzt nun mehrere Wolfgang Rudolfs da sind, da wird dann noch von dem Provider noch eine Ziffer, eine Zahl oder sowas dahinter gesteckt. Also wenn da jetzt nun jemand Hans Meier heißt, dann wird es vielleicht heißen Hans Meier der 1586. oder sowas. Ich kann allerdings auch Pseudonyme verwenden. Da wird aber dann eine Pseudonym-Kennzeichnung davor gesetzt. Warum ist denn überhaupt vorgesehen, dass man da noch Pseudonyme verwendet? Es geht doch hier um eine eindeutige Identifikation. Das wäre doch wirklich albern oder widersinnig.
Ja, es geht um eine eindeutige Identifikation und deshalb heißt ja auch die Norm Vorname.Nachname. Wobei bei der weiteren Adresse, da gibt es auch noch Änderungsbedarf, den die Abgeordneten angemahnt haben. Sie haben nämlich gesagt, es ist doch Blödsinn, wenn dann überall die E-Mail drinstehen muss. Das wollten vor allen Dingen die Telekom und andere Anbieter durchsetzen. Es reicht doch vollkommen aus, wenn beispielsweise wolfgang.rudolf@rudolf.de auch für die Zustellung von der E-Mail genutzt werden kann. Allerdings eine Voraussetzung gibt es da noch. Die Domain rudolf.de darf dann nur für die Zustellung von der E-Mail in deinem Server benutzt werden. Also du bräuchtest dann etwa noch eine weitere Domain, etwa rudolf2.de, damit du die normale Mail darüber abwickelst. Dass nun die E-Mail nicht mehr verpflichtender Bestandteil ist, hat übrigens auch einen ganz spannenden Hintergrund. Denn die Abgeordneten haben ganz heftig diskutiert im Bundestag, wie sie genau die sogenannte Second-Level-Struktur hier aufbauen wollen. Die haben sich sogar auch überlegt, eigentlich könnten wir doch auch so eine Art Top-Level-Domain, die E-Mail, einführen. Ja, und dann gab es einige Kritiker, auch Sachverständige, die haben denen gesagt, das könnt ihr nicht. Denn der Bundestag kann über Top-Level-Domains, Second-Level-Domains und anderes gar nicht frei und souverän bestimmen. Das macht immer noch die Internetverwaltung ICANN und die steht immer noch unter Oberaufsicht des amerikanischen Handelsministeriums. Da gab es eine große Konfusion im Bundestag. Offensichtlich wussten viele Abgeordnete diese Situation gar nicht einzuschätzen. Und auch heute gibt es noch einige, die wollen es nicht wahrhaben. Und deshalb hat man sich jetzt darauf geeinigt, okay, wenn der Bundestag hier gar nicht verpflichtend über Top-Level- und Second-Level-Domains etwas beschließen kann, dann lassen wir das lieber sein.
Es ist schon erschreckend, dass Gesetze gemacht werden von Menschen, die keine Ahnung von dem haben, worüber sie eigentlich...
Unglaublich. Das ist
ja, aber es hat auch was Gutes dann, weil ich glaube, die Debatte im Bundestag über die Änderungen zum E-Mail-Gesetz, die haben immerhin dafür gesorgt, dass jetzt ein größerer Teil der Abgeordneten doch weiß, wie es mit der Internetverwaltung und mit der ICANN aussieht und dass beispielsweise Regierungen gar nicht souverän über das Internet in ihrem Lande einfach bestimmen können. Und das ist ja schon mal ein Vorteil.
Aber das mussten die jetzt erfahren, diese Doofgrippe. Also muss man ehrlich sagen, das Internet haben die wirklich noch nicht verstanden, obwohl es doch viele Jahre bisher Zeit dafür war. Es gibt doch wieder Aussagen von jemandem, den wir öfter kritisiert haben, der erzählt wieder denselben Mist, dass das Internet eine ganz neue Sache wäre. Und früher hat er mal gesagt, Computer, was ist das? Kenne ich nicht.
Das ist ja ein lustiger Vogel gewesen. Peter, ja. Nochmal zu dieser E-Mail zurück. in dem alten Gesetzentwurf, meine ich, gelesen zu haben, dass die Mails beim Provider auch noch gespeichert werden müssen und gegen Veränderungen und so weiter geschützt werden müssen, damit man auch später noch nachweisen kann, der hat die dann und dann zu dem Zeitpunkt bekommen, da wird der Hashwert dann noch mitgespeichert und so weiter. Hat sich da eine Änderung ergeben?
Der Hashcode wird tatsächlich drüber gelegt. Die Aufbewahrungsfrist, die soll verkürzt werden, vor allen Dingen auch die Aufbewahrungsfrist des sogenannten Identitätsnachweises. Und die Aufbewahrungsfrist für die normalen Mails, die wird jetzt an die üblichen Fristen, die auch so im Bereich Einkommensteuergesetzgebung, Körperschaftssteuer und Ähnlichem gelten. Das heißt, die betragen jetzt 10 Jahre. Das waren zuvor 30 Jahre, die anvisiert wurden. Also 10 Jahre müssen solche Sachen jetzt aufgehoben werden. Sie bleiben aber verschlüsselt. Es wird ein Hashcode rübergelegt, um sicherzustellen, da ist nicht manipuliert worden, nicht noch einmal geändert worden. Und sie dürfen auch vom Provider oder von anderen nicht einfach zwecks Einsichtnahme entschlüsselt werden. Da müssen dann beide Absender wie Empfänger des Schreibens zustimmen.
Die Kern- und Schlüsselfrage für mich. Wird es künftig verpflichtend sein, also eine solche DE-Mail zu haben, zu besitzen?
Also da sagen die Politiker nein, wir wollen das ja nur als freiwilliges Angebot haben. Auf der anderen Seite, wenn ich mir anschaue, was beispielsweise mit Elster, diesem elektronischen Steuernachweis, passiert ist oder was beispielsweise mit den Lohnsteuerabrechnungen passiert, die ich jetzt gar nicht mehr machen kann, ohne wirklich das ganze Verfahren online zu haben, da drängt sich mir schon der Verdacht auf, in einigen Jahren wird sozusagen der Druck des Faktischen so groß sein, vielleicht auch viel, viel schneller als in einigen Jahren. Und dann wird jeder eine solche E-Mail-Adresse haben, weil er ansonsten beispielsweise den Mailverkehr mit Behörden gar nicht mehr ordentlich abwickeln kann.
Tja. Es ist eine sehr gut ausgedachte, für mich ziemlich hinterfotzig geplante Geschichte, wie man hier Geld Scheffelmaschine per Gesetz ins Volk hineindrückt. Denn wenn ich mir überlege, dass meine kostenlosen E-Mails, die ich bisher zur Kommunikation verwendet habe, jetzt plötzlich ersetzt werden durch kostenpflichtige Mails, die einem Unternehmen zufließen, was dafür mit Sicherheit nicht für 51 Cent eine Dienstleistung erbringt, dann finde ich das pervers.
Vielleicht haben wir damit aber den Spam verbannt.
Naja, man muss einen Aspekt eben auch noch sehen. Es kann tatsächlich dann, wenn man die E-Mail vernünftig aufsetzt, wobei ob es vernünftig aufgesetzt wird, ist auch nach diesen Änderungsanträgen für mich noch nicht entschieden. Aber wenn man es vernünftig aufsetzt, dann kann das schon ein Fortschritt sein, weil ich kann dann tatsächlich das sogenannte Schriftformerfordernis, wo ich mich bisher hinsetzen musste, einen Brief auf Papier ausdrucken musste, den einkuvertieren musste, mit einem Rückschein versehen musste und dann an die Post gegeben habe, damit die ein Einschreiben mit Rückschein rausmachen, den kann ich dann demnächst über ein solches System versenden, bekomme eine Abholbestätigung und kann auch nachweisen, diese Kündigung oder jenes Schreiben ist dir wirklich zugegangen und das gilt jetzt.
Das finde ich ja alles sehr gut und sehr positiv, aber doch nicht bei diesem Geld, was ich dafür bezahlen muss, für eine Leistung, die bisher wirklich kostenlos weltweit ist. Das ist mein Kritikpunkt.
Ja gut, das ist ein weiterer Kritikpunkt, klar, den sehe ich auch so. Und da sage ich auch ganz klar, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung dürfte nicht extra tarifiert werden. Nee. Dass so etwas freigestellt wird.
Das ist doch billiger, als wenn ich dazwischendurch noch zweimal neu verschlüssle.
Genau, und 1, 2, 3, 4, vielleicht auch 5 Cent, das würde auch ausreichen, aber keine 51. Peter, die Welt wird immer, naja.
Was denn, verrückter?
Auch teurer.
Ja, auch teurer, ich weiß nicht, ob man das korrupt nennen kann. Ich möchte es nicht korrupt nennen, aber die Idee drückt sich mir einfach so auf. Vielen Dank, Peter.
Ja, danke noch, Köln. Ja.
Vorratsdatenspeicherung, das ist das Ding, was gekippt wurde vergangenes Jahr auf der CeBIT. Da habe ich Freudentänze aufgeführt, weil das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, Kinder, so geht es nicht. Also da müsst ihr was anderes machen.
Aber hallo, ich saß neben einem vom Bundeskriminalamt, der auch auf der Veranstaltung war. Und ich habe mich auch gefreut, dass das Urteil so war. Und er sagte, so ein Mist. Das kann man doch nicht machen, sowas. Wie sollen wir denn jetzt an die Daten rankommen? Und vor allen Dingen das Schlimme war für ihn, das war glaube ich gerade ein Tag alt oder irgendwas, und die Provider hatten nichts Besseres zu tun.
Sofort zu löschen, alles wegzulöschen.
Und da hat er gesagt, das ist eine Unverschämtheit, dass alles schon weg ist. Und wir haben so viele Untersuchungen, wo wir diese Daten brauchen, um die Leute zu überführen. Patsch, bumm, weg war's.
Ja, also zur Ehrenrettung von dem Herrn K.J., mit dem wir öfter zu tun haben. Es ist ein sehr anständiger und fairer Mensch. Aber aus seiner Sicht, wenn er Ermittlungsarbeit leisten muss, dann möchte er eben Daten haben. Und Das sind so unterschiedliche Dinge. Nur in eine Demokratie gehört eine solche Vorratsdatenspeicherung ohne Verdacht, also vollkommen verdachtsunabhängig, nicht hinein. Aber der Heinz droht jetzt wieder mit neuen Ärger.
Denn es war ja was völlig Neues, dass man zuerst einmal ein Volk verdächtigt, etwas zu machen. Und dann guckt man nachher, wenn man die Daten hat, haben die denn überhaupt was Verdächtiges gemacht?
Das war ja auch der Punkt, an dem das Bundesverfassungsgericht angesetzt hatte. Man kann nicht ein ganzes Volk zu Verdächtigen machen und hinterher gucken, ob das denn wirklich so war. Denn wir haben ja immer noch die Unschuldsvermutung im Grundgesetz drinstehen. Einer ist so lange unschuldig, bis das Gegenteil bewiesen ist.
Immer noch.
Theoretisch. Die Bundesjustizministerin, die Frau Leutheusser-Schnarrenberger, hat jetzt einen neuen Gesetzentwurf vorgelegt, der allerdings nicht ganz unumstritten ist. Was sie machen will, ist ein sogenanntes Quick Freeze. Hört sich furchtbar an, ist neudeutsch. Erstmal, das Verfahren ist so, dass im Verdachtsmoment, also wenn ein hinreichender Verdacht besteht, geht man zu dem Provider hin und sagt, bitte sammeln mir die Daten von dem und dem Mann, alle Verbindungsdaten, alles, was wir brauchen. Und dann muss aber hinterher ein richterlicher Beschluss erfolgen, ob das wirklich gemacht werden darf. Der Vorteil für die Ermittlungsbehörden ist, sie können sofort einschreiten und sagen, hier ist irgendwas los, macht erstmal. Und dann werden die Daten gesammelt. Die dürfen aber erst ausgewertet werden, wenn dann an die Richter gesagt hat, okay, das ist rechtens.
Kann ich mitleben.
Sowas kann ich mitleben. Jetzt muss man die Sache aber mal so ein klein wenig aufdröseln. Quick Freeze heißt für mich letztendlich eine Momentaufnahme. Aber dieses Quick Freeze ist ja schon mal eine Mogelpackung. Denn hier wird ja nicht im Moment irgendetwas eingefroren, sondern hier werden ja ab einem Zeitpunkt bewegliche Daten kontinuierlich aufgezeichnet. Es ist also kein Freeze, sondern in dem Moment macht man einfach eine Büchse auf und schüttet alles hinein, was man will.
Was für den Fall.
Genau.
Ausergebnis, also für den Verdächtigen. Ja. Also wenn, wie üblich, du denn dann wieder dran bist, dann werden alle deine Verbindungsdaten
aufgezeichnet. Ich bin lange nicht mehr abgehört worden, aber gut.
Na gut, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin.
Gut, also diese Mogelpackung Quick Freeze heißt, dass man ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach sagen kann, jetzt wollen wir da aufzeichnen, ohne dass ein Richter da hineingeht und sagt, hier, du darfst oder du darfst nicht, sondern vollkommen antragslos kann das ab einer bestimmten Ebene jemand machen.
Von Ermittlungsbehörden.
Nur auswerten darf man es nicht, erst dann, wenn das Gericht gesagt hat, okay.
Das ist ein ernstzunehmender Verdacht oder ein ernstzunehmender Fall und jetzt dürft ihr mal gucken, was da los ist. Was ja ursprünglich gedacht war, was an sich auch die EG fordert, ist, dass erstmal alle Daten aufgezeichnet werden. Und da haben ja damals die Provider schon gesagt, Leute, wisst ihr, was ihr euch damit antut? Es wird ein Datenmüll, den ihr nie auswerten könnt. Und wir brauchen dann sehr, sehr große Gut, die Plattenindustrie hat sich gefreut. Einfaches Geschäft kann man nicht machen, als Terabyte und Terabyte und Petabyte
ich von Daten glaube, dass die Leute, die da in Brüssel da hantieren, die sind auch nicht die großen Internetspezialisten.
Ja, vor allen Dingen sind es nicht die großen Demokraten, wenn sie solchen Mist da verzapfen.
Das, was da von da kommt, das ist zum Teil, ist also ganz schön brutal, was da eingefordert werden soll.
Jetzt hat man ja mal so ein bisschen untersucht, was denn da überhaupt los ist. Denn die haben überhaupt keine Verbindungsdaten. Die EU hat gesagt, bis September, letzten September, habt ihr uns mal Daten vorzulegen, was ihr denn wirklich davon braucht und was ihr damit macht. Kein Land hat die Daten bis jetzt vorgelegt. Dann haben sich mal ein paar Wissenschaftler die Daten aus der Vergangenheit angesehen. Aus dem Jahr 2004, 2005 war das. Und haben festgestellt, bei den Daten, die da abgegriffen wurden, waren nur 18%, die wirklich mit Terrorismus oder organisierter Kriminalität zu tun hatten.
Das war viel, 18%.
Mein lieber Mann. Rest war einfach Verbindungsdaten, die der kleinen Kriminalität oder mittleren Kriminalität zuzuordnen sind. Die anderen 80% oder 82%.
Ach so, das sind alles verdächtige Daten, wobei aber nur 18% davon.
Wirklich ernsthaften kriminelle Sachen. Eine andere war denn Copyright, Urheberrechtsverletzungen.
Na gut, da steht eine
mächtige Lobby dahinter. 2005 sind alleine bei der Staatsanwaltschaft Karlsruhe 20.000 Anzeigen wegen illegaler Downloads eingegangen. Und die Daten die wurden abgegriffen. Ja. Da waren 2004 waren es erst 6.300 Datenabfragen wegen Urheberrechtsverletzungen. Und 2005 waren schon 75.500.
Was möchte denn die Sabine Leutheusser-Schnarrenberger jetzt, indem sie so ein bisschen ihre Richtung geändert hat, damit erreichen? Was steht denn da drin?
Da steht eben dieses Quick-Freeze-Verfahren drin, dass also die Ermittlungsbehörden die Möglichkeit haben, Daten zu erfassen, also eine Beobachtung, ein Abhören zu starten. Und das aber erst denn dann, da ist, muss man der Frau wirklich sagen, dass sie gewissen hat, dass erst dann was gemacht werden darf, wenn die Juristerei zustimmt.
Das heißt also, die eigentlich fordernde EU hat noch gar keine Daten, auf deren Grundlage sie sagen könnten, liebe Staaten, das und das sollten wir gemeinsam machen. Aber Deutschland brecht jetzt vor. Warum?
Das war ja 2008, war es ja vor allem nur Gehorsam. Da hat dann die EU gesagt, wir brauchen das jetzt. Nein, nein, die EU sagt ja immer noch, ihr müsst alles abhören.
Ja, sie sind aber dabei, umzudenken.
Sie sind da umzudenken, ja. Aber dann sind unsere dann Vorreiter, denn das wird in den USA zum Beispiel auch schon gemacht.
Warum kommt das aber jetzt, zu diesem Zeitpunkt? Wer hat da Druck gemacht? Oder ich kann mir nicht vorstellen, dass es einer Ministerin langweilig ist und die gesagt hat, jetzt mache ich mal so aus Langeweile wieder das. Irgendwas muss doch der Anlass sein.
Sie müssen der EU etwas präsentieren, dass die Möglichkeit besteht, die Daten zu überwachen.
Und es war der Schock, der passierte, als es verboten wurde vom Verfassungsgericht, wobei das Verfassungsgericht ja nicht alles verboten hat, sondern nur so einige Punkte daraus. Mhm. Und jetzt mit dem Quick Freeze, das besteht vor dem Verfassungsgericht.
Ja.
So, weil da wieder ein Richter dabei ist und da ist eben nicht jeder wird abgehört. Das ist das, was da ist. Und nach dem Schock von den 2 Jahren, oder von einem Jahr, kommen jetzt wieder neue Gedanken dazu. Und ich meine, die CDU will es ja nicht so haben. Die will ja nicht diesen Lauthäuser Schnarrenberger haben. Die will ja total wieder alle Daten haben.
Ja gut, aber voriges Jahr oder vorvoriges Jahr, sie haben 34.000 Menschen Verfassungsklage eingereicht gegen das ursprüngliche Datengesetz. Mhm. Was eigentlich abgehört wird, ist ganz interessant. Also wir sagen jetzt eben Kriminalität nur 18%, also organisierte Kriminalität und Terrorismus nur 18%. Was ist im Festnetz zum Beispiel, geht es meist um Betrug, also hier den Enkeltrick. Mhm. Beim Mobilfunk geht es hauptsächlich um Rauschgift. Mhm. Bei der IP-Überwachung geht es dann um Kinderpornografie, Betrug oder gerade diese Urheberrechtssachen, diesen illegalen Downloads. Und bei der Funkzellenüberwachung geht es hauptsächlich um Rob, gestohlene Handys, um die wiederzufinden. Mhm. Das ist das, worauf die sind. Also das ist weniger das, was uns immer vorgegaukelt wird oder vorerzählt wird von den Ermittlungsbehörden, sondern es geht um ganz täglich Alltagskriminalität. Und da ist die Frage, ob man dann wirklich dieses große Mittel des generellen Lauschangriffs machen muss oder ob man nicht wirklich mit einem dedizierten und von Richtern überwachten Verfahren besser bedient ist.
Also ich kann da was erzählen durch private Kontakte. Ich weiß, dass beim Rauschgift viel Handy dabei ist und ich weiß auch, dass da wohl Leute, die in der Verfolgung dieser Delikte sind, gerne mal wissen etwas über die Nummer, Telefonnummer und über die Zelle und das, ohne einen Richter einzubringen, was ja eigentlich heute der Fall sein muss, sondern man guckt erstmal, ob was bei rauskommt. Und wenn was bei rauskommt, geht man schnell zum Richter. Das heißt, wenn wir immer zum Richter gehen müssten, dann wären wir so oft unterwegs, dass wir gar nicht wüssten, welche Nummern wir abhören lassen. Ja, da passiert schon sehr viel außerhalb der Legalität.
Aber vielleicht werden dann die Ermittler etwas gewissenhafter mit den Daten, die sie brauchen, umgehen, weil einfach mehr Arbeit drin steckt.
Das hoffen. Wir blicken jetzt mal wieder aus dem Studio heraus. Wir sind verbunden in Darkstuhl mit Professor Andreas Zeller. Es ist kein Unbekannter für den Computer Club 2. Wir haben schon öfter mit ihm gesprochen. Auch dieses Thema, was wir jetzt angehen wollen, ist nicht ganz neu, denn es geht um selbstheilende Software, selbstheilende Computerprozesse. Und es hat heute ein Seminar angefangen in Darkstuhl und das geht die ganze Woche über. Und da wird man international zusammenkommen, um sich über dieses Projekt selbstheilende Software sprechen. Herr Professor Zeller, was erwarten Sie denn von diesem Seminar?
Nun ja, das ist ein sogenanntes Darkstuhl-Seminar. Darkstuhl ist ein Zentrum, wo Informatikwissenschaftler aus aller Welt zusammenkommen und dort sogenannte Darkstuhl-Seminare abhalten. Darkstuhl ist ein großer Begriff in der Computerwelt. Es ist ein kleines Örtchen mit einem Schloss und einem Tagungszentrum. Und dort haben wir jetzt schon vor einem Jahr Wissenschaftler eingeladen, sich dort über den aktuellen Stand ihrer Forschung zum Thema selbstreparierende Programme auszutauschen.
Wie kann ein Programm sich selbst reparieren? Also ich kann mir vorstellen, wenn ich mich verletzt habe, klebe ich mir ein Pflaster drauf oder mache Spucke drauf. Aber was macht ein Programm?
Erstmal muss ein Programm feststellen, dass ein Fehler vorliegt. sonst hat es ja keinen Anlass, sich selbst zu reparieren. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie sich das Programm aus diesem Fehler befreien kann, autonom.
Ja, woran merkt es denn, dass es einen Fehler hat?
Das merkt es daran, dass zum Beispiel das Betriebssystem ihm sagt, pass auf, was du da gerade gemacht hast, ist nicht koscher. Du hast hier eigentlich keinen Speicherplatz für, du versuchst dir gerade auf Daten zuzugreifen, auf die du nicht zugreifen sollst. Dann merkt das Programm, oh, ich habe hier gerade was völlig Falsches getan. Und dann versucht es tatsächlich, sich da wieder rauszubefreien, in einen stabilen Zustand zurückzukommen.
Das ist aber eigentlich so hochkomplex, dass ich kann es mir gar nicht vorstellen. Also das Betriebssystem sagt, okay, wir haben ja eine Speicherzugriffsverletzung. Das gibt es als Fehlercode aus. Das Programm erkennt diesen Fehlercode.
Richtig.
Aber was macht es denn dann? Dann müsste das Programm ja das Bewusstsein haben und sagen, ich habe an der Stelle habe ich versucht, da zuzugreifen, und das mag das Betriebssystem nicht.
Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, wie das Ganze funktionieren kann. Zum Beispiel ist es so, dass das machen einige Forscher, die geben dem Programm Wissen mit, wie die Datenstrukturen des Programms gemeinhin aussehen. Und da sagen die zum Beispiel, ich habe hier einen Puffer und dieser Puffer hat normalerweise so und so viele Zeichen. Und wenn das Programm dann selbst oder wenn das Betriebssystem feststellt, dieser Puffer wird gerade überschrieben, dann kann das Programm das Ganze feststellen und sagen, gut, dann mache ich meinen Puffer eben entsprechend größer, ganz von allein, und arbeite weiter. Genauso kann das auch für andere Datenstrukturen geschehen. Wir haben zum Beispiel eine Liste von Elementen und dann stellt das Programm fest, oh, diese Liste ist zerbrochen, da ist ein Verweis von einem Element aufs nächste, ist nicht mehr da, wo er soll. Aber weil das Programm weiß, wie eine Liste gemeinhin aussieht, kann es dann tatsächlich regeln und sich da selbst reparieren.
Mhm. Und wie weit geht diese Reparatur? Also ich meine, wie komplex kann das Ganze sein?
Es gibt Forscher vom MIT, also vom Massachusetts Institute of Technology, einem der bedeutendsten Forschungszentren der Welt. Die arbeiten an der Selbstreparatur zum Beispiel von Webservern und die sind tatsächlich dann so angelegt, dass sie, auch für den Fall, dass in ihrem Betrieb ein Fehler auftritt, sich selbst reparieren können und weiterarbeiten können. Das ist natürlich immer dann von Nutzen, wenn es wichtiger ist, dass das Programm weiterläuft, als der Schaden, der möglicherweise durch so einen internen Fehler passieren kann. Bei der Bankensoftware würden sie es vielleicht nicht machen, aber wenn es darum geht, Informationsdienste zur Verfügung zu stellen, von denen Leute abhängen, ja, dann ist das ein wichtiger Ansatz.
Könnte man so weit gehen, dass man denken würde, ein solches Programm könnte den eigenen Code ändern, optimieren?
Das kann man in der Tat. Es gibt auch schon Forschungsarbeiten, die dann hergehen und entsprechende Codestellen synthetisieren. Dann einfach sagen, das Programm könnte die im Prinzip bei sich selbst anwenden, dann tritt der Fehler nicht mehr auf. Der Haken ist natürlich, das Programm ändert bei dieser Gelegenheit halt seine Arbeitsweise. Und das ist natürlich etwas, was man als Programmierer einem Programm gemeinhin nicht erlaubt.
Ja, ja. Aber das wäre dann kein intellektueller, sondern ein evolutionärer Prozess, dass das Programm versuchen müsste, durch Änderungen herauszufinden, ob es nun besser funktioniert oder mehr Krach mit seinem Betriebssystem hat oder nicht.
Was es gibt natürlich in dem Moment, wo die Bedeutung des Programms die gleiche bleibt, da kann das Programm sehr viel an sich selber weiter optimieren. Da kann man zum Beispiel versuchen, Programme automatisch zu parallelisieren oder sich auf bestimmte Eingaben einzustellen, dass die dann besonders gut abgearbeitet werden. Aber die Krux ist wirklich in dem Moment, wo das Programm sein programmiertes Verhalten selbstständig ändert oder wo man nicht mehr sicher ist, ob das Programm wirklich das tut, für das es einmal geschrieben wurde.
Ich habe so meine Bedenken, also wenn ich so eine Fehlermeldung sehe, Error 401 oder irgend sowas, dann kann ich nichts mit anfangen. Also ist Ihr Programm intelligenter als der Mensch, der davor sitzt?
Na, intelligent ist eigentlich immer nur das, was man noch nicht versteht. In dem Moment, wo man weiß, wie das Programm da arbeitet in dem Moment, und in dem Moment, wo man weiß, wie es da sich auch selber repariert, dann sieht das nicht mehr sehr intelligent aus, sondern dann folgt es genauso vorgegebenen Bahnen.
Letzte Frage, wie interessiert sind Sie denn daran zu hören, was in der Welt so passiert? Denn da kommen ja Leute aus USA und ich weiß nicht, China auch, oder?
Ich kann mich über mangelndes Interesse an meinen Forschungsarbeiten zurzeit überhaupt nicht beklagen.
Ja, danke schön. Ne? Und alles Gute diese Woche mit Ihrem Seminar.
Gut, ja, danke Ihnen.
Danke. Schönen Dank für die Informationen. Da habe ich ja Hoffnung, dass wir irgendwann wirklich Programme haben werden, die sich selbst so weit optimieren, dass sie auch vernünftig laufen, Herr Back.
Ja, ich freue mich drauf.
Mit dem Optimieren kann ich Ihnen in einem Jahr sehr viel zu erzählen.
Okay. Schönen Dank, den Daumen nach oben. Wir müssen uns verabschieden. Unseren Zuhörern bitte schaut in den Shop.
Ja, genau. Und Zicke-Zacke und hoi, hoi, hoi.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp und Manfred Kläuber. Eine Internetsendung der Voxmundi Medienanstalt, Köln 2011.
Der Computerclub 2 und G-Data sind, wie schon in den Jahren zuvor, Partner auf der CeBIT. G-Data gilt als Erfinder des Virenschutzes und wird in Hannover viele Neuheiten für Endkunden und Unternehmen vorstellen. Das Computerclub-Team produziert in seinem Studio auf dem G-Data-Stand in Halle 11 wieder täglich eine Audiosondersendung für das Internet. Außerdem talken die beiden Wolfgangs täglich um 16 Uhr in der G-Data Arena zum Thema IT-Sicherheit und Online-Kriminalität. Eingeladen sind Experten aus der Fachwelt vom BKA und vom Verfassungsschutz. Sie informieren über die Bedrohung und die Hintermänner des E-Crime-Business.